Nachdem wir uns also im Rahmen dieser Serie mit Berufung, mit Begabung und mit Befähigung auseinandergesetzt haben, geht es heute in der vierten und letzten Predigt um das Bereitsein. Oder man könnte das sagen, um Bereitschaft. Und dabei verhält es sich wie an so Mengen anderer Stellen in unserem Leben drin auch. Es gibt so viele gute Sachen in unserem Lebensalltag drin. Es gäbe Beziehungen, wo wir verantwortungsvoll gestalten könnten, zum Beispiel unsere Ehebeziehung oder Beziehung von Eltern zu Kind oder Beziehung zu guten Freunden. Beziehungen, wo wir verantwortungsvoll und einfach gescheit gestalten, mit Nachhaltigkeit. Es gäbe wegweisende Entscheidungen, die wir treffen könnten. Vielleicht haben die mit unserem Beruf oder unserer Berufung zu tun oder anderen Sachen in unserem Leben. Entscheidungen, die zu treffen wären mit langfristigen Konsequenzen. Oder es gibt wichtige Themen in unserem Leben drin. Themen, wo es massgebend wäre, dass wir uns reingeben, dass wir die Themen auch annehmen, dass wir die Themen vielleicht im Gespräch mit Menschen in unserem Umfeld auch prägen. Aber wenn wir in all dem drin nichts tun, dann mögen die Ideen noch so gut sein, es wird nichts passieren. Dann ist all das Gute, das Wunderbare, das Wegweisende und das Wichtige ist dahin, weil wir es einfach auf die lange Bank schieben oder weil wir es irgendwie vergessen und zeitlebens lediglich eine gute Idee bleibt. Wenn wir die Bibel in Epheser 4 aufschlagen, was der Marc mit uns gerade tun hat, am Ende von diesem Kapitel, dann lesen wir dort in den verschiedenen Übersetzungen, die es im Neuen Testament ja gibt, Überschriften. Überschriften über den Abschnitt. Da heisst zum Beispiel der alte und der neue Mensch. Oder in einer anderen heisst es Mahnung zu gottgefälligem Leben. Oder es heisst, wie Christen leben sollen. Oder noch eine vierte Variante, das neue Leben ganz konkret. Der Paulus, der geht also offenbar davon aus, dass es im Leben von uns Menschen ein Vorher und ein Nachher gibt. Dass es einen alten Mensch und einen neuen Mensch oder ein altes Leben und ein neues Leben gibt auf dieser Welt. Und der Wendepunkt zu dem, der Wendepunkt von dem Früher zum Nachher, von dem Vergangenen zum Jetzt, ist Jesus Christus. Seine Berufung, unser Leben hier, uns unsere Schuld zu vergeben, uns in die Beziehung mit dem Vater zurückzunehmen, Sünden aus unserem Leben rauszulöschen, uns in die Nachfolge von Jesus Christus einzunehmen. Seine Begabung, die er uns mit seinem Heiligen Geist schenkt, aus- und zurüstet, um in seinem Reich drin ein Segen zu sein. Und seine Befähigung, die er uns ermöglicht, ganz konkrete Schritt von der Heiligung auch zu tun in unserem Leben drin. Jesus Christus ist der Wendepunkt in unserem Leben drin, vom Früheren zum Jetzt, vom Vergangenen zu der Zukunft, vom Alten zum neuen Mensch. Und auf deren Hintergrund sagt Paulus dann aus all diesen Gründen, aus denen, wo er den Epheser jetzt auch gerade geschrieben hat, in dem Kapitel 4 und vorher auch im Kapitel 3, im 2 und im 1, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Jetzt weiss ich nicht, ob es dir aufgefallen ist, was der Paulus da macht. Das ist wie mit diesen Sachen im Leben, die einem eigentlich gar nicht auffallen, bis einem dann mal jemand darauf hinweist. Und sobald einem jemand das gesagt hat, kommt man es nicht mehr zum Kopf raus. Oder sieht man es immer gerade. Also weißt du, zum Beispiel könnte man jetzt sagen, oh, dort oben ist schon wieder eine Birne kaputt am Kronleuchter. Gell? Da kommen ja viele Menschen Sonntag für Sonntag da rein und merken es gar nicht. Aber wenn ich sage, schau, dort oben ist eine Birne kaputt am Kranleuchter, dann wirst du anschauen und sagen, ah, stimmt. Und nächsten Sonntag kommst du vielleicht hier und sagst, oh, haben die Birne gar noch nicht ersetzt. Oder wenn ich nochmal auf meine kurzen Hosen zurückkomme, gell? Für die einen ist ja da gar kein Problem. Hättet auch gar nicht daran gedacht, dass das jetzt irgendwie schwierig sein könnte. Aber weil ich etwas gesagt habe, hast du auf das Mal angefangen zu überlegen und gesagt, ah, stimmt eigentlich. Also so die Momente, gell, wo dir gar nicht auffallen, bis einmal anfängt, jemand darüber reden und schwupps, von dem Moment an kommst du gar nicht mehr aus dem Kopf raus über. Und so macht es der Paulus eigentlich an dem Moment auch. Er sagt, aus all diesen Gründen oder all das, was ihr seht, was ihr hört, was ihr glaubt und verstanden habt, all das kann nicht anders als dazu führen, dass ihr anders lebt. Und zwar nicht mehr so, wie die Menschen, die Gott nicht kennen, sondern ein neues Leben in Christus. Er sagt, so leben nur Menschen, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Wo nichts von Gott wissen, wo nicht an Gott glauben, wo keine Erkenntnis Gottes in ihrem Leben und ihrem Denken drin haben und in der Konsequenz von dem kein Anteil am Reich Gottes. So sollt ihr nicht mehr leben. Jetzt könnte man an dieser Stelle ja auf die Idee kommen und sagen, ja, wenn das so ist, dann gehen sie dann darum, dass ich im Glauben an Jesus möglichst ungebildet könnte bleiben in meinem Leben drin, dass ich relativ sehr wenig weiss, um weiterhin die scheinbar schönen und vielversprechenden Sachen vom Leben zu geniessen, die mir die Welt so bietet. Ich bezweifle, dass das so eine gute Idee ist. Der Paulus nennt nur ein paar Stichworte, was es bedeutet, so ein Leben zu leben. Ein Leben, das prägt ist von blindem Verstand, sagt er, von Unwissen, von Ungewissheit, von abgestumpft sein, voller Ausschweifungen, ständig beschäftigt, prägt von Gier und Habsucht, Stolz und Eifersucht. Also so stelle ich mir ein Leben in Fülle nicht vor. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt? Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bisher gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die auf der Wahrheit gründen oder auf die Wahrheit gründen. Ich glaube, an dieser Stelle ist schon ziemlich deutlich rauszuspüren, um was oder auf was dass es ankommt. Auf was dass der Paulus raus will. Auf unsere Bereitschaft. Unsere Bereitschaft, uns nach dem auszustrecken, unsere Bereitschaft, den alten Mensch auszuziehen und den neuen Mensch anzulegen. Sind wir bereit, unseren alten Mensch abzulegen? Den neuen anzuziehen. Sind wir bereit, uns in unserem Geist und Denken erneuern zu lassen? Sind wir bereit, den neuen Mensch anzuziehen? Da ist mir in der vorbereitenden Situation vom Unterricht auf St. Cresona in Sinn gekommen, ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, ist noch beim Ethikdozent Helmut Burkhardt gewesen, wo es dann darum gegangen ist, um die Frage von Ehescheidung und Wiederheirat, und um die Frage, ob es jetzt da einen Unterschied gibt, ob jemand zum Glauben gekommen ist, nachdem er sich scheiden lassen hat, ob er dann wieder heiraten darf und. Und letztendlich sagt dann einer von meinen Klassenkollegen, ja, wenn das so ist, dann tue ich meinen ungläubigen Kollegen ja sagen, sie sollen nicht heiraten, dass wenn sie dann einmal zum Glauben sind, dass sie dann problemlos noch heiraten können. Und nachher hat Helmut Burkhardt nur so den Kopf geschüttelt. Gesagt, sie haben einiges noch nicht verstanden. Und es ist genau um das gegangen, um die Frage von, tun wir das Alte ausziehen, den neuen Mensch anziehen? Setzen wir uns dieser Gnade von Gott aus, in dieser ganzen Wahrheit, wo sie uns begegnet, oder versuchen wir mit eigenen Winkelzügen und eigenen Tricks irgendwo etwas zu gestalten und zu machen, wo uns entspricht und wo uns entgegenkommt und wo für uns gut ist. In diesem Prozess drin, in dieser Frage nach Bereitschaft, uns ganz und gar Gott auszuliefern und für ihn zu leben und da zu sein, sind zwei Sachen überhaupt nicht hilfreich und ich glaube auch absolut nicht richtig. Der Marc hat schon angesprochen. Auf der einen Seite die Ohnmacht. Die Ohnmacht, ich schaffe es ja eh nicht, darum fange ich gar nicht erst an. Ich komme es eh nicht in den Griff über die Sucht, das Fehlverhalten, den Charakterzug, was auch immer das ist. Ich schaffe es eh nicht, also kann ich es auch gleich ziehen lassen. Oder auf der anderen Seite Überheblichkeit. Überheblichkeit im Sinn von, ich habe einen starken Willen und ich kann gute Entscheidungen treffen. Für mich ist das alles kein Problem, das schaffe ich sowieso. Die zwei Sachen sind weder hilfreich noch richtig. Ich glaube, es geht viel mehr und zuallererst um unsere Bereitschaft im Innersten von unserem Sein, dass wir uns von innen nach außen verändern lassen. Nicht, dass wir es einfach äußerlich im Griff haben in unserem Leben oder im Griff zu haben scheinen, sondern dass wir uns von innen nach außen verändern lassen. Dass wir im Heiligen Geist ein neues Denken, ein neues Leben können erfahren können dem Raum geben, können dem immer mehr uns hingeben und erleben und erfahren, was die Kraft vom Geist in unserem und durch unser Leben vermag freizusetzen. Und dann darf sich das durchaus auch im Äußeren von unserem Menschsein auch zeigen, in Handlungen und Taten, die wir tun. Weil da kommt es mir manchmal vor, ist es wie in der Schule. In der Schule in dem Sinn, gell, bei der Matheprüfung. Wenn bei einer Matheprüfung am Ende von der Rechnungsaufgabe einfach das richtige Ergebnis steht, aber der Lösungsweg bis dorthin, der ist gar nicht ersichtlich, dann wird es keine volle Punktzahl geben, vielleicht sogar überhaupt keine. Weil dann hat die Lehrperson den Verdacht, dass da vielleicht geschummelt worden ist, dass eine Trickserei dahinter steht. Der Lösungsweg, der soll und muss ersichtlich sein, um zum richtigen Ergebnis zu gelangen. Und ich glaube, dass manchmal auch wir Christen genau unter dem Phänomen leiden. Ich treffe nämlich immer mal wieder auf Menschen, die durchaus die richtige Lösung zu wissen, durchaus die richtige Lösung kennen, irgendwo im Kopf haben. Sie wissen im richtigen Moment, was das sie sagen müssen und wo das sie vielleicht eher schweigen müssen. Sie wissen, welcher Psalm das zu zitieren ist, wenn irgendwo eine Frage im Raum steht, oder welches Bibelwort, das im rechten Moment soll gesagt sein, um die richtige Wirkung zu erzielen. Sehr oft handelt es sich dabei aber mehr um die blutige Zahl vom Mathe-Test, wo einfach das Ergebnis dann dasteht, wo man merkt, dass der Lösungsweg oder anders gesagt vielleicht der geistliche Prozess, der dahinter steht, dass der nicht wirklich oder manchmal auch nicht ausreichend gegangen worden ist. Und das birgt grosse Gefahren in sich. Gefahren in der Hinsicht, dass wir könnten Gefahr laufen, in eine tiefe Gesetzlichkeit zu fallen. Wenn wir ja einfach wissen, was richtig und was falsch ist, was das Ergebnis soll sein. Aber warum und wie es dazu kommt und wie wir das selber durchlebt und durchrungen haben, da ist nichts drum. Oder es könnte Bitterkeit und ein Frust entstehen. Dort, wo man merkt, dass andere das ganz anders sehen oder dass andere zu einem anderen Ergebnis kommen oder wie auch immer, dass es dazu führen kann, bis hin, dass es auch zum Verlust vom Glauben führen kann. Dort, wo unser scheinbar so stabile Glaubenskartenhaus einfach in sich zusammenfällt. und wenig Substanz vorhanden ist, wenig Lösungsweg hin zum Ergebnis da war und es darum auch schnell weggeblasen ist. Ich glaube, wenn wir die Bibel von vorne bis hinten durchblättern und lesen, dann merken wir, dass es Gott eigentlich durchwegs um den inwendigen Mensch geht und die Veränderung von innen nach außen. Da ist zum Beispiel die berühmte Stelle, wo Gott zum Samuel sagt, bei der Berufung und Salbung vom König David. Hey, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich aber sehe auf das Herz. Mir geht es ums Herz. Mir geht es um das, was im inwendigen Mensch passiert. Nicht das, was aussen sichtbar ist. Aussen kann man Theater spielen. Aussen kann man eine wunderbare Erscheinung sein. Aussen kann man eine riesige Fassade aufbauen. Und hinten dran? Der Salomo war es, der dann in den Sprüchen geschrieben hat, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle deines Lebens. Mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Von innen nach außen, in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder es war Jesus, der in der Bergpredigt gesagt hat, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort auffällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bringe deine Gabe da. Verstehen wir, die Gabe zum Altar bringen ist für einen treuen Jud absolut das Richtige gewesen. Die Lösung von dem Moment. Das Gesetz hat es gefordert, ich bringe die Gabe, ich lege sie ab, check, ich habe meine Pflicht erfüllt. Jesus sagt jetzt aber, wenn du merkst, dass da etwas in deinem Herz nicht stimmt mit deinem Bruder gegenüber, dann gang zuerst her, bring das in Ordnung und dann komm zurück und dann bring deine Gabe. Also von innen nach außen. Ein bisschen später sagt Jesus dann Matthäus 12, wovon das Herz erfüllt ist, davon spricht der Mund oder das spricht der Mund aus. Manchmal ist das ja selbst offenbarend, gell? Weil so ein zu unserem Mund herauskommt. Wovon unser Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und vielleicht zum Schluss von diesen Beispielen noch, wenn Jesus gefragt wird, Jesus, was ist denn eigentlich aus deiner Sicht das Wichtigste von allen Gebot Gottes? Dann sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sehnen, mit deinem ganzen Verstand. Es ist die Liebe Gottes, der inwendige Mensch, die Klarheit von deiner Beziehung zum lebendigen Gott, das ist das Allerwichtigste. Aus dem raus, ihr kommt ja dann noch, gell, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er sogar noch, das umfasst das ganze Gesetz und Propheten. Der inwendige Mensch. Spannend ist, dass Jesus an dieser Stelle ja dann eben nicht sagt, hey, das Wichtigste ist, dass Christen keine Fehler mehr machen und dass sie alles perfekt und richtig abliefern. Er sagt, die Lösung liegt am inwendigen Mensch. Von innen nach außen. Nicht das richtige Ergebnis, wo wir manchmal mit Macht und Zwang oder mit Gesetzlichkeit und Druck irgendwie wollen herzwingen, sondern unser Herz ist der ausschlaggebende Punkt. Ein neuer Geist, wo in uns drin auch eine Erneuerung von unserem Denken mit sich bringt und aus dem raus dann auch eine Erneuerung von unserem Handeln. Und da ist dann auch der Anschluss zu der Predigt von vor zwei Wochen. Wenn es darum gegangen ist, vielleicht auch mal für unsere geistlichen Entwicklung ein bisschen einen Plan zu machen, eine Idee überzukommen, dann geht es eben nicht darum, zum Hauptsache das richtige Ergebnis zu erzielen. Und dann ist dann der Prediger auch wieder zufrieden. Sondern es geht darum, dass ich mich auf den Weg mache und dass der Prozess von der Veränderung, von der Umgestaltung, von der Erneuerung von innen nach außen, dass ich dem ein klares Augenmerk schenke und dass ich ihn bewusst gehe und dass ich merke, dass genau dort drin und dort durch das raus der Heilige Geist in mir am Werk ist. Und auf dieser Basis oder aus all dem raus wird der Paulus dann doch sehr konkret. Hat das überschrieben mit vom erneuerten inwendigen Menschen aus, wird Paulus nach außen ganz konkret. Wenn er dann sagt, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet, wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht Unwahrheit erzählen, wir sollen uns an die Wahrheit halten. Hey, wir sind Geschwister im Lieb vom Herr, im Reich Gottes. Und darum geht es doch nicht an, dass wir uns da irgendetwas vormachen. Wir sollen die Wahrheit miteinander reden. Eine ganz klare äußere Handlung, wo wir jetzt aber wieder rückschliessend auf die Aussage von Jesus auch könnten sagen, hey, wovon das Herz voll ist, von dem spricht der Mund, gell? Wahrheit. Oder dann geht er weiter und sagt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ich habe das immer cool gefunden, ist mir aber eher bei älteren Ehepaaren begegnet, weil sie haben mir gesagt, denn du, gell, du sollst die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen lassen. Wir haben immer, bevor wir ins Bett sind als Ehepaar, haben wir die Sachen noch abgeleitet, oder? Weil wir haben ja nicht mit Zorn aufeinander jetzt wollen ins Bett. Und ich finde das eine absolut gute Sache, wenn wir das machen, auch gerade als Ehepaar machen, uns dem bewusst sind. Spannend finde ich, dass der Paulus das in erster Linie ja aber nicht an Ehepaar geschrieben hat, sondern an die Gemeinde. Dass wir die Sonne nicht untergehen lassen sollen über unseren Zorn. Ich glaube jetzt aber nicht, dass der Paulus hätte wollen sagen, du, wenn es dann halt gleich mal passiert und die Sonne zu schnell untergegangen ist und du bist noch zornig auf jemanden, dann bist du ein Double-Du. Sondern er hätte wollen die Dringlichkeit von dieser Sache aufs Tapet bringen. Dass wir es eben nicht auf die lange Bank schieben. Und dass, wenn es heute jetzt vielleicht nicht mehr möglich gewesen ist, Frieden zu schliessen, den Zorn abzulegen, dass es vielleicht morgen möglich ist. Dass du dich aufmachst und sagst, ich gang das morgen an, ich packe das morgen an. Dass wir es nicht auf die lange Bank schieben, sondern die Wichtigkeit von dem im Auge behalten. Denn der schiebt er gerade nach, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ich glaube, gerade Zorn, Unversöhntheit, Bitterkeit, all die Sachen sind riesen Angriffsflächen für den Teufel. Und dort, wo wir es eben, wo wir die Suppen am Köcheln lassen und wo das alles einfach so weiter vor sich hinbrudelt, dort kommt es nicht gut. Dort hat der Teufel Raum und Platz und Möglichkeit. Und darum sollen wir es nicht auf die lange Bank schieben. Und darum sollen wir Versöhnung suchen, Zorn ablegen. Und dann kommt die Sache mit dem Dieb. Gell? Wer geklaut hat, finde ich cool, der soll aufhören zu klauen. Ja, der soll an einer gescheiten Arbeit nachgehen, wo er das Geld richtig verdient, mit Fleiß und Anstrengung sein Geld verdient. Dann hat er sogar auch noch etwas abzugeben denen, die in Not sind. Ja, er sagt nicht, dann hat er auch noch Geld, um den Zehnten der Gemeinde zu zahlen. Gell? Er sagt, dann hat er auch noch Geld, um denen etwas zu geben, die in Not sind. Was ich aber spannend finde an dieser Stelle ist, dass er sagt, hey, auch da wieder alte, neue Mensch, lass alt sein, leg's ab, zieh aber das Neue an. Also nicht einfach ein Vakuum oder einen leeren Raum, hör mal auf klauen, sondern hör auf klauen und fang an richtig zu arbeiten. Hör auf klauen und fang an dein Geld ehrlich zu verdienen. Und so könnten wir uns ja auch in anderen Bereichen von unserem Leben überlegen, ja, wenn ich das aufhöre, mit was kann ich den Raum, der frei wird, dann füllen? Ich glaube, ganz ein wichtiger Aspekt in unserem Leben. Dass man den Raum, der frei wird, dort, wo man Altes, Böses, Schlechtes, Sündiges ablegt, dass man den mit Gutem, Neuem dürfen füllen und uns ausstrecken. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, dass wenn ich inneren Frieden habe, wenn ich zufrieden bin mit Gott und mir und wenn ich versöhnt bin, wenn ich frisch bin, dann fällt es mir viel ringer, Worte zu finden, die wohltuend für meine Mitmenschen. Wenn ich aber gereizt, wenn ich unversöhnt, wenn ich gestresst bin, wenn ich müde bin und auf der Kante laufe, dann ist es echt schwierig. He? Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, angemessen, gut und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Immer noch im Hinterkopf. Nicht einfach nur ein gutes Ergebnis. nicht nur das richtige Ergebnis herschreiben bei der Matheprüfung, sondern vom inwendigen Mensch aus. Und dort, wo ich merke, es fällt mir schwer, wohltuende Worte zu finden, sollte ich vielleicht an einem anderen Punkt ansetzen und merken, ich will mich um Frieden bemühen in meinem Inneren. Ich will mich um Gelassenheit, ich bitte um Gelassenheit, ich bitte um Vergebung, was auch immer dran ist, von innen nach außen. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Fragst du dich vielleicht ja, was macht er denn traurig? Das ist vielleicht die falsche Frage. Vielleicht nicht. Die Frage ist so ein bisschen dort angesiedelt, gell? Ja, bis daher kann ich es noch machen und ab dann ist er dann traurig, also mache ich es ein bisschen falschen Ansatz, oder? Sondern vielmehr aus der Kraft vom Heiligen Geist aus dem Leben. Das Siegel, das euch aufgedrückt worden ist, dass ich das darf entfalten. Wir dürfen den Heiligen Geist ja auch mal fragen im Leben, hey, passt das? Ist das stimmig? Kommt es gut? Und dann dürfen wir auch danach handeln. Etwas dann vielleicht nicht machen, wenn er uns den Riegel schiebt. Oder vielleicht etwas machen und merken, ist jetzt vielleicht nicht so gut gewesen, wenn ich gemeint habe, ja, dann sollte ich es vielleicht nicht nochmal machen. Wirklich aktiv auch unterwegs sein, mit ihm im Gebet sein, fragen, was denn dran ist und wo es Grenzen gibt. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, sondern genauso wenig wie irgendeine andere Form der Bosheit. Ich glaube, das spricht für sich selber. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. All das steht und fällt mit unserer Bereitschaft. Die Bereitschaft, uns von innen nach außen verändern zu lassen. Die Bereitschaft, am Heiligen Geist den Raum zu geben in unserem Leben drin, den er gern würde einnehmen, dass wir seiner Führung folgen in unserem Alltag drin. Und zwar nicht darum, dass wir einfach das richtige Ergebnis erzielen und möglichst gut dastehen, dass wir auf dem Papier gute Christen sind, sondern weil wir Gott selber in unserem Innersten den Raum geben, wo ihm zusteht, bewusst und immer mehr. Und aus dem heraus dürfen dann auch ganz konkrete Schritte, darf ganz viel Neues geschehen, auch im Äußeren Sichtbaren von unserem Mensch sein. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wirken, für dein Schaffen, für dein Reden. Und ich danke dir für deinen Geist, den du uns geschenkt hast. Deine Kraft, die in uns am Werk ist. Die Kraft der Erneuerung, die sich breit machen darf und darf wirksam sein, von innen nach außen. Herr, ich bitte dich darum, dass wir uns nicht vom äußeren Schein irgendwo trügen lassen, sondern dass wir dürfen mit den Augen vom Heiligen Geist heranschauen an unseren inwendigen Mensch. Dass dort, wo äußerlich durchaus Sachen sichtbar werden, wir uns immer wieder auch neu dürfen fragen, was das mit unserem inneren Mensch, mit unserer Seele, mit unserem Herz zu tun hat. Danke vielmals, bist du ein Gott, der nicht an Äußerlichkeiten hängen bleibt, sondern wo aufs Herz schaut. Und ich bitte dich darum, wie der David im Psalm 51, dass du mir oder uns ein neues Herz schenkst. Ein Herz, das erfüllt ist von Leben, ein Herz, das erfüllt ist von Geist, von Kraft. Und dass aus dem Herz aus unser Leben darf quillen, darf Ströme vom Lebendigen rausfliessen an unser Umfeld hin. Und dass wir aus dem heraus auch die ganz konkreten Punkte, die Paulus aufzählt, von Herzen dürfen tun. Wir loben und preisen dich dafür, Herr. Amen.